Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Tom Funke. Themen sind das Glyphosatverbot im Bundesrat. Infos kommen aus unserem Hauptstadtstudio. Wie werden Flüsse widerstandsfähiger? Ein Interview mit Diana Nenz vom NABU. Und wir schauen auf eine Infoveranstaltung der Bundesgesellschaft für Endlagerung zum Bergwerk Asse 2. Wasser ist schon länger da ein Problem, doch die Lage soll sich zuletzt zugespitzt haben. Im Selbermacht-Tipp klären wir dann noch, wie man ganz einfach grüne Cocktails mixen kann. Zunächst aber zu unserem ersten Thema. Der Bundesrat beschäftigt sich heute mit Glyphosat und wird die Einsatzmöglichkeiten in Deutschland neu regeln. Die EU-Kommission hatte ja im Alleingang Ende vergangenen Jahres die Zulassung für das Mittel verlängert. Die Bundesregierung musste deshalb reagieren und hatte dazu eine Änderung der Pflanzenschutzanwendungsverordnung auf den Weg gebracht. Aus einigen Ländern kommt jetzt aber der Vorstoß, diese noch einmal zu ändern. Ann-Kathrin Büsker in unserem Hauptstadtstudio, vielleicht noch mal zur Erklärung, warum wird diese Änderung nötig?
Weil ganz grundsätzlich die weitere Verwendung von Glyphosat in der EU ja erlaubt ist. Das hatte die EU-Kommission so entschieden. Sie haben es gesagt. Die Zulassung für das Mittel, die wäre eigentlich im Dezember ausgelaufen, wurde dann aber um 10 Jahre verlängert. Theoretisch wären 15 Jahre möglich gewesen. Die Bundesregierung hatte daraufhin mit einer Eilverordnung zunächst den Einsatz auch weiterhin in Deutschland möglich gemacht. Genau diese läuft aber jetzt zum Ende des Monats aus und muss entsprechend in reguläre Gesetzgebung bzw. eine reguläre Verordnung überführt werden und das soll jetzt umgesetzt werden. Ursprünglich hatte sich die Ampelkoalition ja im Koalitionsvertrag eigentlich darauf verständigt, Glyphosat ganz verbieten zu wollen. Davon ist man inzwischen abgekommen, das will die FDP auch nicht mehr mittragen und durch die EU-Zulassungsverlängerung ist es eben vom Tisch. Ziel ist aber weiterhin, den Einsatz von Glyphosat, aber auch anderen Herbiziden zu verringern. Bis 2030 soll der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln halbiert werden zum Schutz der Artenvielfalt. Und dieser Schutz ist eben auch ein Grund, warum es für den Einsatz weiterhin Begrenzungen geben soll. Beispielsweise der Abstand von Gewässern oder der flächige Einsatz auf Grünland, der bleibt auch verboten.
Auf Initiative mehrerer Bundesländer sollen jetzt deutliche Änderungen vorgenommen werden. Welche sind das denn und wie sind sie begründet?
Die wurden über den Agrarausschuss des Bundesrates eingebracht, diese Änderungen, unter anderem auf Initiative des Landes Baden-Württemberg. Und die Beschlussempfehlung des Ausschusses schlägt nun vor, das pauschale Anwendungsverbot in Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebieten zu kippen. Auch dort dürfte Glyphosat dann eingesetzt werden. Das Verbot dort sei fachlich unbegründet, heißt es in dem Änderungsantrag, weil Glyphosat nur schwer versickere und in Grundwasserproben selten nachgewiesen werde. Im Landwirtschaftsministerium ist man damit überhaupt nicht glücklich, auch im Umweltministerium nicht. Das Anwendungsverbot in Wasserschutzgebieten, das trage dem besonderen Schutzbedürfnis des Trinkwassers Rechnung, heißt es aus dem BMUV. Und die Befürchtung ist eben auch, falls dem Bundesrat heute keine Einigung gelingt, dann steht Deutschland ohne klare Regelung da, weil die Eilverordnung eben nur bis Ende Juni gilt. Das ist aus Sicht der Bundesregierung problematisch.
Die Bundesregierung ist also nicht glücklich mit diesem Änderungsvorstoß. Wie schauen denn Umwelt- und Landwirtschaftsverbände darauf?
Mehrere Umweltverbände warnen scharf davor, den Einsatz von Glyphosat in Wasserschutzgebieten möglich zu machen. Wobei, das muss man auch dazu sagen, sie insgesamt unglücklich damit sind, dass das Herbizid überhaupt weiterhin eingesetzt werden kann. Die Deutsche Umwelthilfe etwa, die sieht durchaus rechtlichen Spielraum für ein Verbot in Deutschland, trotz der europäischen Zulassungsverlängerung. Aber wie gesagt, dafür gibt es eben derzeit keine Mehrheit in der Ampelkoalition. Insgesamt muss man sagen, bekommt das Thema Pflanzenschutz gerade viel Aufmerksamkeit auch von den Landwirtschaftsverbänden durch die von mir bereits angesprochenen Reduktionspläne. Es gibt da ein sogenanntes Zukunftsprogramm Pflanzenschutz, an dem das Landwirtschaftsministerium arbeitet. Das soll eigentlich in den nächsten Wochen final vorgelegt werden. Und hier gibt es jetzt erheblichen Widerspruch verschiedener Bauernorganisationen, die der Bundesregierung eben vorwerfen, hier zu viel über das Ordnungsrecht arbeiten zu wollen, also über Verbote. Das weiß die Bundesregierung von sich. Also insgesamt kann man sagen, gerade eine eine sehr intensive Diskussion auf bundespolitischer Ebene, was den Einsatz von Herbiziden wie Glyphosat etc. angeht.
Sagt Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio. Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen sind in das ehemalige Bergwerk Asse II eingelagert. Doch als ewig sicher erwies sich der Salzstock nicht. Schon seit Ende der 80er Jahre dringt Wasser in die Schächte des Bergwerks ein. Jetzt aber scheint sich die Lage zuzuspitzen. Gestern hatte die Bundesgesellschaft für Endlagerung zu einer Dialogveranstaltung eingeladen. Unser Landeskorrespondent Bastian Brandau war dabei.
Ich darf Sie herzlich begrüßen zum Sonderformat der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit dem Titel Asse aktuell.
Zusätzliche Stühle müssen geholt werden, damit alle sitzen können in der Schöppenstädter Eulenspiegelhalle. Auf dem Podium richten sich die Blicke vor allem auf Iris Grafunder, seit Beginn des Jahres neue Chefin der BGE, der Bundesgesellschaft für Endlagerung.
Mir ist es sehr wichtig, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und zu hören, was Sie umtreibt. Ich hoffe, dass wir das auch alles gut beantworten können. Jede Frage ist erlaubt. Fragen Sie.
Seit Jahrzehnten dringt Wasser ein in die Schachtanlage Asse II im Südosten Niedersachsens. In den 1960er und 70er Jahren wurden hier schwach- und mittelradioaktive Abfälle entsorgt. 2013 hat der Bundestag beschlossen, den Atommüll aus der Asse wieder herauszuholen.
Die Informationen, die wir erhalten über die Medien und von der BGE, beunruhigen uns.
Dass sich die Wasserzuflüsse in der Asse zuletzt verändert haben, treibt auch Christiana Steinbrücke um, Sozialdemokratin und Landrätin des Landkreises Wolfenbüttel, unter dem sich die Asse befindet.
Die Veränderungen und ihre Auswirkungen müssen fachlich bewertet werden, auch und insbesondere von allen in der Verantwortung stehenden Aufsichts- und Genehmigungsbehörden. Die Ergebnisse müssen klar dargestellt werden. Wir brauchen maximale Transparenz, denn wir müssen darauf vertrauen können, dass hier das Bestmögliche getan wird, um die Sicherheit der Menschen hier in der Region zu gewährleisten.
Die Situation sei beherrschbar, die Grube im Normalbetrieb, sagt Thomas Lautsch, technischer Geschäftsführer der BGE und Bergbauingenieur. Seit Jahrzehnten habe man stabil etwa 12 Kubikmeter Wasser an der sogenannten Hauptauffangstelle gesammelt und abgepumpt, auf 658 Metern und damit weit oberhalb der Kammern mit dem eingelagerten Atommüll. Zuletzt aber sei dort deutlich weniger Wasser aufgefangen worden, nur noch etwa 3 Kubikmeter am Tag.
Wir vermuten, dass die eingebaute Folie sich aus ihrer Einbaulage verändert hat, dass das durchgängige Gefälle nicht da ist. Die Folie ist ja 30 mal 60 Meter groß, 1800 Quadratmeter. Aufgrund der Größe der Folie ist sie natürlich anfällig auch für eine Sackbildung bei Bewegung. Wir vermuten, dass das passiert ist. Und wir vermuten, dass diese Säcke eben nicht mehr vollständig zur Hauptfassungsstelle laufen, sondern überlaufen und durch den Versatz weiter nach unten gehen.
Deutlich mehr Wasser sammelte sich zuletzt auf der 725 Meter Ebene an und damit nur rund 25 Meter oberhalb der Kammern mit dem Atommüll.
Es ist ja zugegeben, die Rückholung ein sehr schwieriges Projekt.
Eine Stunde Begrüßung und Vorträge, dann ist Zeit für Fragen.
Unsere Befürchtung ist aber, ob nicht irgendwann ein Vorwand gesucht wird, um die Rückholung abzubrechen. Von daher ist es umso wichtiger, dass wir konkrete Kriterien genannt bekommen, wann denn ein Notfall eintritt.
Abbruch und die kontrollierte Flutung des Bergwerks, das ist ein Notfallszenario für die Asse.
Es gibt bei uns einen Entwurf eines Notfallkriterienberichts,
antwortet BGE-Chefin Iris Grafunder.
Ich habe den im Moment ein bisschen ausgebremst, weil ich jetzt neu bei der BGE bin und ich habe mir einfach das Recht eingeräumt, da auch hinzuschauen. Wir werden in der nächsten Zukunft viele Sitzungen haben, um uns intensiv über die Fragen der Kriterien des Abbruchs zu unterhalten und dann werden wir dazu natürlich Sie auch informieren.
Die Aufsichtsbehörde der BGE, das Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung, hatte zuletzt mehr Tempo bei der Rückholung eingefordert. Die Jahreszahl 2033 für den Beginn der Rückholung will die neue BGE-Chefin Grafunder beibehalten.
Wir brauchen den Schacht und das Rückholbergwerk, was eine Großbaustelle ist. Und wir brauchen die Abfallbehandlungsanlage mit Zwischenlagerung. Und diese zwei Prämissen, die müssen stehen, bevor wir rückholen.
Die Bohrung für einen neuen Schacht sei inzwischen erfolgreich durchgeführt worden, verkündet die BGE gestern. Das direkt auf der Asse geplante Zwischenlager, so wurde gestern aber auch wieder deutlich, lehnen in der Region viele Menschen ab.
Bastian Brandau berichtete. Tote Fische an der Oder. Wieder einmal häufen sich solche Meldungen. Vor 2 Jahren hatte die giftige Goldalge in Kombination mit Niedrigwasser und hohem Salzgehalt zum großen Fischsterben geführt. Und heute? Wie kann man Flüsse wie die Oder widerstandsfähiger machen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Diana Nenz von der Umweltorganisation NABU gesprochen und sie zunächst gefragt, wie es aktuell um die Oder steht.
Die Oder beobachten wir gerade mit Sorge, weil wir sehen, dass wir zunehmend tote Fische sichten. Anfang Mai gab es die ersten toten Fische auf polnischer Seite. Und Anfang dieser Woche haben wir nun auch einige Funde in Deutschland gehabt. Ursächlich dafür ist wahrscheinlich die Toxine der Brackwasseralge, die Goldalge, die auch schon vor 2 Jahren Grund für die Katastrophe an der Oder gewesen ist.
Jetzt soll ja auf polnischer Seite die Oder ausgebaut werden. Was bedeutet denn das für den Fluss? Immerhin gibt es ja auf deutscher Seite den Nationalpark Unteres Odertal.
Das untere Odertal ist natürlich ein totales Naturparadies, wie eigentlich der gesamte Unterlauf der Oder. Es ist eine Besonderheit in Europa, dass ein Fluss über 500 Kilometer unverbaut frei fließen kann. Und der Nationalpark hat natürlich eine unglaublich große Artenvielfalt. Es ist die Station von vielen Zugvögeln, es brüten viele Vogelarten dort, es gibt viele Fischarten. Und seit 2015 gibt es tatsächlich ein deutsches-polnisches Abkommen, in dem es eigentlich um den Hochwasserschutz geht. Im Kern geht es aber um eine Vertiefung der Oder zur Verbesserung der Binnenschifffahrt. Und wenn dies in die Umsetzung kommen würde, dann hat das natürlich erhebliche Folgen für die Natur im Umfeld der Oder.
Auf deutscher Seite würde man sich also auch mehr Schutz für die Oder wünschen durch Polen. Allerdings sind ja auch in Deutschland viele Flüsse in keinem guten Zustand, sagt das Umweltbundesamt. Was sind denn die Faktoren für diesen schlechten Zustand?
Sie sagen, unsere Flüsse sind in überhaupt keinem guten Zustand und das ist, glaube ich, den wenigsten Menschen wirklich bewusst. Unsere Flüsse leiden unter den diffusen Einleitungen aus der Landwirtschaft, aus Industrie und Bergbau, aber vor allem ist es die starke Überformung unserer Gewässer, der Ausbau unserer großen Flüsse, die fehlenden Auen und Überschwemmungsflächen, die den Gewässern nicht mehr den Raum geben, sich zu entwickeln und ein Ökosystem zu schaffen, das Selbstreinigungskapazitäten hat, das es leistet, Wasser zurückzuhalten bei Hochwasserereignissen, aber auch Wasser zur Verfügung stellt, wenn es trocken ist oder Hitzephasen kommen.
Jetzt würde ich da gerne noch mal konkreter drauf eingehen. Sie haben es jetzt schon teilweise angesprochen, aber was müsste denn dagegen getan werden, auch beispielsweise von der Industrie, von den Landwirten, von Bergbauunternehmen?
Das ist natürlich ein gesamtes System, was sich entwickelt hat über die Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte. Und man kann so schnell wahrscheinlich gar nicht Veränderungen erzielen, aber man kann natürlich neue Technologien anwenden, präziser in der Düngung vorgehen, weniger schädliche Pflanzenschutzmittel einsetzen, Abstand zu den Gewässern halten und den Gewässern auch möglichst viel Entwicklungsspielraum geben, dass wir dann auch einen Puffer haben, um im Extremfall die Selbstreinigungskapazitäten der Gewässer auch nutzen zu können.
Und jetzt haben Sie schon und spricht der NABU auch ganz konkret davon, dass Renaturierung auf Flüsse resilienter mache gegen Situationen wie jetzt eben beispielsweise gerade an der Oder. Wie genau ist Renaturierung denn vorteilhaft?
Flüsse brauchen eigentlich Platz. Wir haben in dem letzten Jahrhundert den Flüssen den Raum genommen. Man muss immer den Fluss im Zusammenhang mit seinen Überschwemmungsflächen und Auen sehen. Das sind eigentlich rechts und links des Flusses mehrere hundert Meter, die er da braucht. Die haben wir ihm genommen. Und man kann das ganz gut in einem Auenzustandsbericht sehen, dass unsere Flüsse nur noch 1/3 ihrer Überschwemmungsflächen haben und davon auch nur noch 1% intakt ist. Dadurch verlieren wir als Gesellschaft extrem viel Ressourcen und Mehrwerte. Nicht nur für die Natur, sondern auch für uns selbst, für unsere Nutzung. Und diesen Platz müsste man ihn wieder zurückgeben. Dazu braucht man die Zusammenarbeit mit den Landnutzern rechts und links der Flüsse. Wir haben Programme, um Renaturierung voranzubringen. Die kommen aber nur sehr langsam voran.
Woran liegt das denn?
Das hat viele Gründe. würde ich sagen. Wir haben ja eine europäische Richtlinie, die Wasserrahmenrichtlinie, die eigentlich schon bis 2015 einen guten Zustand der Gewässer angestrebt hat. Und wir erreichen dieses Ziel einfach nicht. Das liegt auch daran, dass viele dieser Anforderungen, die es braucht, zum Beispiel eben auch in der Landbewirtschaftung, oft freiwillig sind. Ich glaube, es liegt auch daran, dass über viele Jahre Deutschland das Bewusstsein herrschte, dass wir gar kein Problem mit unserem Wasser haben, mit unserer Wasserverfügbarkeit. Und dieser Zusammenhang mit dem Zustand der Natur über eine lange Zeit nicht so relevant wird. Und jetzt spitzt sich das halt alles zu. Und jetzt ist es so, wenn man so ein Renaturierungsvorhaben umsetzen möchte, hat man es natürlich mit sehr vielen verschiedenen Akteuren zu tun, die natürlich auch ihr eigenes Handeln anpassen müssen. Man kann die Flächen dann nicht mehr so bewirtschaften, sondern muss das umstellen. Und man muss sehr viel miteinander reden. Und es ist wirklich eine intensive Auseinandersetzung eigentlich um jeden Quadratmeter, den man in die Renaturierung bringt.
Sagt Diana Nenz vom NABU. Um die Oder und die giftige Goldalge, die da wiedergefunden wurde, geht es heute auch in der Sendung Forschung aktuell ab 16.35 Uhr hier im Programm und später auch in der Deutschlandfunk-App. Dass Extremwetterereignisse wie Starkregen zunehmen, haben wir auch gerade in den letzten Wochen beobachten können. An der Uni Freiburg wird zurzeit ein Index entwickelt, der die Gefahren von Sturzfluten einordnen soll. Was das Neue daran ist und wie das funktioniert, erklärt uns Stefan Tröntle.
Hochwasserkarten gibt es schon lange, sagt Professor Markus Weiler, aber bei denen geht es um typische Flusshochwässer.
Der Sturzflutindex geht auf dieses wild abfließende Wasser. Das heißt, irgendwo von Hängen, von Bereichen läuft Wasser bei solchem Gewitter, Niederschlag runter, überflutet Straße etc., wo noch nie ein Gerinne war oder sowas. Und diese kleinräumige, in kleinere Gebiete vorhandene Überflutungen wird der Sturzflutindex spezifisch lokalisieren und vorhersagen.
Beispiel die Sturzflut von Braunsbach östlich von Heilbronn vor 6 Jahren, mit der niemand gerechnet hatte. Markus Weiler ist Hydrologe. Der von seinem Team an der Uni Freiburg in Zusammenhang mit anderen Forschungseinrichtungen entwickelte Sturzflutindex bezieht neben Wettervorhersage und Niederschlag auch die Eigenschaft der jeweiligen Gebiete mit ein. Zum Beispiel: Ist der Boden schon nass und mit Wasser gesättigt?
Die Ereignisse Anfang Juni, da hat es eben schon Tage, wochenlang immer mal wieder geregnet, 20, 30 Millimeter am Tag. Die Böden waren sehr feucht. Aber es könnte auch sein, es muss nicht immer noch feucht sein, es kann auch sein, wenn die Böden sehr trocken sind, anders extrem, kann das Wasser auch schlecht infiltrieren und sehr hohe Menge Oberflächeabfluss bilden.
Außerdem gibt es viele versiegelte Flächen, Parkplätze, Straßen, Industrieanlagen? Die Eigenschaft der Böden ist einer der wichtigsten Faktoren, sagt Markus Weiler.
Wie gut kann das Wasser infiltrieren oder nicht infiltrieren? Also alles, wo sich Oberflächeabfluss bildet und zusammenfließen kann, ist gefährdet. Dann natürlich gibt es Bereiche, wo das Wasser vielleicht noch zurückgehalten werden kann. Das wäre gut, dass die Sturzflut geringer ausfällt. Und zweitens, wie schnell und direkt kann das Wasser dann zusammenfließen und dann diese Sturzflute bilden?
Und vor allem, wo fließt es hin und welche Bereiche überflutet es? Wie hügelig ist das Gebiet und fließen da zusätzlich vielleicht auch noch mehrere Bäche zusammen?
Wenn die Überflutungen so sind, dass eine Gefährdung stattfindet, das haben wir definiert bezüglich, wann schwimmen Auto weg, wann können Personen nicht mehr über eine Straße laufen oder sowas, dann würden wir das sozusagen flächenmäßig beschreiben und diese Anteile sind dann in diesem Sturzflutindex definiert.
Ein Bild, das sich beim Hochwasser von Braunsbach vielen eingebrannt hat, das wegschwimmende Feuerwehrauto, bei dem das Blaulicht noch eingeschaltet war. Markus Weiler und sein Team überprüfen den Sturzflutindex gerade anhand von früheren Wetterkatastrophen.
Weiter zurück in der Vergangenheit, Ereignisse, wo in Bretten war oder in Bonndorf, haben wir das schon getestet. Aber sind jetzt auch gerade dabei, die aktuellen Ereignisse zu überprüfen. Wir haben eine zusätzliche Aufnahme genommen und wollen jetzt die auch nutzen, nochmal, um den Index möglicherweise zu verbessern.
Denn Sturzfluten sind gefährlich, oft auch lebensgefährlich. Vor allem dann, wenn Wasser sehr schnell fließt oder hoch ist. Und weil viele Menschen gar nicht wissen, dass sie gefährdet sind. Aber die Vorhersage von Starkregen ist kompliziert. Und von der hängt der neue Sturzflutindex ab. Daher sind mehr als ein paar Stunden Vorwarnzeit nicht drin. Auch bis das flächendeckend funktioniert, wird es noch dauern. Momentan wählen die Freiburger Testgemeinden aus, um den vom Bund geförderten Sturzflutindex weiterentwickeln zu können. Eine Voraussetzung: In den letzten 15 Jahren muss die Gemeinde schon einmal von Starkregen getroffen worden sein.
Ein Bericht von Stefan Tröntle.
Deutschlandfunk. Selber Machtipp.
Frisch verarbeitet schmecken Kräuter am besten, auch als Cocktails. Für unseren Selbermacht-Tipp hat Sabine Krüger sich einer besonderen Kräuterwanderung angeschlossen.
Vor dem Naturzentrum Eifel in Nettersheim begrüßt uns Kräuterpädagogin Christiane Alexa mit einem kleinen Tablett gefüllter Schnapsgläser. Grün ins Glas ist das Thema ihrer Kräuterwanderung.
Dazu habe ich was mitgebracht, was natürlich nicht das ist, wonach es aussieht. Das ist eine Limo-Essenz, die ich mache, um Apfelschorle mit ganz viel Unkraut anbieten zu können.
Der Apfelsaft erklärt die orange-bräunliche Farbe.
So, ich trinke natürlich mit als vertrauensbildende Maßnahme.
Und wir versuchen, die Kräuter zu erkennen.
Schmeckt super, es ist nicht so süß wie Apfelsaft. Herber.
Ich kann noch nicht direkt rausschmecken, was es sein könnte.
Ein bisschen viel verlangt, es sind so an die 14.
Ich finde ganz viele Geschmackskomponenten drin. Ich meine den Gundermann zu schmecken und vielleicht ein bisschen Brennnessel.
Mit dem Gundermann liegt Ute Reichel richtig, aber Brennnesseln sind nicht in der Limo-Essenz. Christiane Alexa rät uns, herbe Kräuter mit süß- oder säuerlich-aromatischen zu mischen und den dominanten Waldmeister sparsam zu verwenden. Die Limo machen wir heute nicht. Die muss mindestens 4 Stunden ziehen, besser über Nacht.
Ich stelle einige Kräuter vor, die da drin verbaut sind. Aber im Wesentlichen sammeln wir heute für einen Kräutercocktail. Dann nehmen wir vielleicht nur so 5 Kräuter.
Und los geht's zum Sammeln. Die touristischen Wege stehen nicht unter Naturschutz. Erste Station, eine Gänseblümchenwiese. Da die Pflanze essbar ist, nehmen wir Blüten als Deko mit. Ein paar Schritte weiter pflückt Christiane Alexa Gundermann.
Zum Teil kennen Sie es schon. Ich gebe den Strang mal weiter. Nehmen Sie sich jeder bitte ein Blättchen und knuddeln mal das Blatt. Knuddeln heißt Zellen kaputt machen. Und dann riechen Sie etwas, was man nicht vergleichen kann. Das ist der Gundermann und der Gundermann nur riecht so.
Nämlich intensiv süß aromatisch. Den nächsten Kandidaten kennen die meisten leidvoll aus ihren Gärten.
Darf ich Ihnen die meistgehasste Pflanze vorstellen? Das ist der Giersch. Und der Giersch vermehrt sich wirklich irre.
Glücklicherweise eignet er sich sehr gut für Getränke.
Die Limo, deren Ansatz Sie vorhin getrunken haben, das ist ein großes Kräuterbündel, was dann in Apfelsaft liegt. Und mindestens die Hälfte dieses Kräuterbündels ist Giersch. Also da kriegt man schon eine Menge wieder los.
Beim Probieren erinnert er an
Petersilienstängel, die etwas dicker sind.
Ja, und die Dame hat Sellerie gerochen und Möhre. Ja. Ja, und wenn man den Giersch hat, hat man gleich alle 3 im Verein mit da drin. Wollen wir für den Cocktail jeder so ein mittleres oder 2 kleine Gierschblättchen sammeln, bitte?
Klar. Und noch ein paar violette Storchschnabelblüten als Deko. Weiter geht's zum bekannten Löwenzahn. Auf einem blauen Tuch hat die Kräuterpädagogin mehrere Blätter ausgelegt, die wie Löwenzahn aussehen. Aber es hat sich ein Verwechsler eingeschlichen.
Man muss sich nur merken, dass der Löwenzahn in seiner Mittelrippe innen drin hohl ist. Es sieht aus wie so ein kleines D.
Ja. Tatsächlich erkennen wir das hohle D, als wir uns den Stiel von unten anschauen. Christiane Alexa schärft uns ein, nur zu verarbeiten, was wir kennen und was essbar ist. Tabu sind Hahnenfußgewächse wie die Butterblume. Sie schädigen die Leber. Wir sammeln aber noch
ein Kraut namens kleiner Wiesenknopf. Und überall, wo Gurke reinkommen könnte, kann man auch den kleinen Wiesenknopf nehmen. So, hier habe ich noch etwas aus der Kategorie herbe Kräuter. Das ist ein Breitwegerich und Spitzwegerichblätter.
Zu guter Letzt noch 2 Schafgarbenblättchen, ebenfalls herb. Dann treiben uns dunkle Wolken in den Seminarraum. Hier wäscht Christiane Alexa die Kräuter, schneidet sie klein, gibt zu gleichen Teilen Orangensaft und Joghurt dazu und zuletzt für jede einen Teelöffel Honig. Alles im Standmixer pürieren, einschenken und mit den Blüten dekorieren.
Bedienen Sie sich und vielleicht schmecken Sie, was Sie gesammelt haben.
Also man schmeckt die Orange schon sehr raus, finde ich. Mhm. Aber so auf die Bitterstoffe sind zu schmecken. Aber ich finde es gut, das ist erfrischend.
Ich meine die Pimpinelle zu schmecken, also diesen Gurkengeschmack.
Na dann, Prost! Das war Umwelt und Verbraucher für heute. Hier folgen jetzt die Nachrichten und die Infos am Mittag. Thema da, das G7-Treffen in Italien. Mit Dank fürs Zuhören verabschiedet sich Tom Funke.